Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow darf Moskau noch immer nicht verlassen. In Avignon kam dennoch heute seine neueste Arbeit zur Uraufführung, Outside. Gleich mehr davon. Außerdem in der kommenden Stunde, wir berichten von einer Kunstaktion in Kassel zum Gedenken an den ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Wir erinnern an den verstorbenen südafrikanischen Sänger Johnny Clegg und wir schauen nach Hannover. Das Sprengel-Museum setzt sich in einer Ausstellung mit der eigenen problematischen Sammlungsvergangenheit auseinander.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Eine mit großer Spannung erwartete Uraufführung stand heute beim Festival in Avignon auf dem Programm. Outside, so der Titel des Abends, in der Regie des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikow. Über Serebrennikow haben wir hier in Fazit oft berichtet, nicht nur über seine Arbeiten als Theater- und Filmemacher, sondern auch, weil ihm seit 2 Jahren in Russland ein kafkaesker Prozess gemacht wird, wegen Veruntreuung von staatlichen Geldern. Seitdem stand er unter Hausarrest und auch wenn dieser im April aufgehoben wurde, so darf Serebrennikow das Land weiterhin nicht verlassen und inszeniert, wie schon oft vorher, aus der Ferne von Moskau aus. Mein Kollege Eberhard Spreng, der seit Beginn das Festival in Avignon verfolgt, war auch heute Abend im Publikum. Herr Spreng, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Outside, so heißt die neue, das ist schon die dritte Arbeit von Serebrennikow für Avignon. Das ist eine Arbeit über den chinesischen Fotografen und Poeten Ren Hang. Der ist bekannt geworden, vor allem durch erotische Bilder von nackten Körpern. Mit 29 Jahren hat sich Ren Hang, der unter Depressionen litt, das Leben genommen. Worum ging es denn dann heute in der Arbeit von Serebrennikow? Wird da die Biografie des Fotografen nacherzählt?
Nein, es wird im Grunde genommen versucht, seine Bildwelten auf der Bühne wieder entstehen zu lassen. Nicht indem man jetzt einfach die Fotos, das sind ja oft auch Gruppenbilder von nackten Körpern, die sich dann zu sehr interessanten Figuren kombinieren. Nicht, dass man das einfach jetzt reproduzieren würde, sondern man versucht eigentlich, oder Kirill Serebrennikow versucht eigentlich, seine Theaterform für diese Art von Körperbildern zu schaffen.
Bevor wir über die Bilder sprechen, können wir ja mal kurz hören, wie das da heute klang.
Yeah, my lifestyle is bizarre, but the only thing you need to know is where the dark room is. When I'm having sex with someone, I forget who I am. For a minute, I even forget I'm human. Same thing when I'm behind a camera, I forget I exist. With photography, you zero right in. When making love with someone, there should always be 3 people involved. You, the other person, and the devil. Beauty and the devil are the same thing.
Tja, Herr Spreng, was ich jetzt so grob verstanden habe, es geht um einen bizarren Lifestyle, es geht um Sex, der einen alles vergessen lässt, so wie auch die Arbeit hinter der Kamera, Schönheit und der Teufel sind dasselbe. Ich vermute mal, das sind Texte des Fotografen Ren Hang?
Genau, das sind Texte von Ren Hang, die im Ton immer wieder auch zu hören sind, während im Bild etwas ganz anderes passiert. Es ist eine sehr komplexe Arbeit. Im Bild, wie gesagt, erleben wir eigentlich eine Revue von Tableau Vivant, von Gruppenbildern, wo auch eben dann Ren Hangs Bildsprache wieder aufgegriffen wird. Es ist so, wie es tatsächlich in Ren Hangs Wohnung stattfand. Da gab es Leute, die sich fotografieren lassen wollten. Dann hat er gesagt, ja, dann zieh dich mal aus oder zieht euch mal aus. Und dann zieht sich tatsächlich einer auf der Bühne. Einer nach dem anderen auf der Bühne aus und die stellen sich dann zu solchen Gruppenbildern, dann kommen Blumen dazu. Das heißt, wir erleben auf der Bühne mit realen Körpern das, was wir bislang eigentlich in Ren Hangs Fotografie immer nur auf Fotos gesehen haben. Und wirklich wie im Varieté hat Kirill Serebrennikow das wunderschön gebaut zu einer sehr pulsierenden, zum Teil auch mit Techno-Klängen durchsetzten Musik von 2, 3 Musikern, die auf der Seitenbühne stehen. Und während diese Bilder entstehen, hören wir immer wieder einzelne Texte und wir sehen auch, wie 2 Figuren hintereinander sozusagen in die Fußstapfen von Ren Hang treten. Man kann diese Aufführung auch von Kirill Serebrennikow I am Hang nennen. So ist es von ihm eigentlich auch in einem Untertitel oder in einem Interview geäußert worden. Es ist wirklich eine Identifizierung mit dieser Figur und die Vorgeschichte ist ausgesprochen tragisch. 2016, 2017 hat Kirill Serebrennikow versucht, mit Ren Hang Kontakt aufzunehmen. Der ist auch tatsächlich entstanden und 2 Tage bevor die beiden sich treffen konnten, hat sich Ren Hang umgebracht, kurz vor seinem 30. Geburtstag. Dadurch, glaube ich, durch diese dramatische dramatische für Serebrennikow und tragische Situation für Ren Hang, gibt es so eine Identifikation des russischen Regisseurs mit diesem chinesischen Poeten und Fotografen. Das ist ja auch sehr verständlich. Kirill Serebrennikow hat sich auch sehr stark mit Nacktheit auseinandergesetzt, schon am Anfang dieses Jahrhunderts, Plastilin über einen vergewaltigten Jugendlichen oder Metamorphosen oder Maschine Müller waren alles quasi inkriminierte Stücke, in denen nackte Körper auf der Bühne eine Rolle spielen. Insofern war es eigentlich sehr verständlich, dass er mit dieser Welt von, naja, Pornografie kann man nicht sagen, dieser sehr starken, von Farben, auch von Grundfarben getragenen Welt der Nacktheit, der Erotik von Ren Hang sozusagen etwas zu tun hatte. Es ist eine wunderschöne, eine großartige Hommage, die er eigentlich leistet und die er uns zeigt in Bezug auf die Arbeit von Ren Hang. Es ist wirklich eine Hommage, auch die eingefasst wird von zwei sehr starken Bildern, zwei Fensterbildern. Es gibt so ein kleines Dekorelement, das über die Bühne geschoben werden kann. Ein Stück Fußboden und ein Fenster. Wir wissen, Ren Hang hat sich aus dem Fenster gestürzt und das Fenster öffnet sich und der Schauspieler, der Ren Hang hier verkörpert, lehnt sich weit hinaus, wird aber sozusagen von seinem Schatten zurückgehalten und ins Leben zurückgebracht. Und das letzte Bild ist dann, wenn Ren Hang und mit ihm das gesamte Ensemble unter Blitzen und unter sehr starken Musikeinspielungen dann auf dem Boden zusammensinkt. Und wenn dann sozusagen die Kunst auch nicht mehr gerettet werden kann, also zwischen diesem einen Bild, die Kunst kann dein Leben retten, lieber Ren Hang, und die Kunst kann selbst letztendlich auch nichts ausrichten gegen das Schicksal. Vor allem begreifen wir auch, warum eigentlich da der russische Dissident nicht mit einem chinesischen Dissidenten zusammen, also posthum zusammengearbeitet hat. Wir begreifen, Ren Hang hat die Radikalität nicht als öffentliche, kritische Haltung gegenüber seinem Land, sondern hat es als eine radikale Privatheit gelebt.
Was für ein Ensemble war denn da heute zu sehen in Avignon? Also wir wissen ja, dass Serebrennikow selbst nicht vor Ort inszenieren konnte. Der hat da inzwischen verschiedene Techniken entwickelt, wie er mit Assistenten und so weiter die Arbeiten erstellt. Aber wer war denn auf der Bühne zu sehen?
Es ist ein russisches Ensemble. Wir haben zwar eben im O-Ton einen kurzen englischsprachigen Ausschnitt gehört, aber es sind weitgehend russische Schauspielerinnen und Schauspieler, die auf der Bühne auftreten. Und fast durchgängig wird in der Produktion Russisch gesprochen. Und ich frage mich, bei dieser merkwürdigen Koproduktion aus einem freien Produktionshaus und der Mitarbeit von Serebrennikows Gogol Center, wie wird diese Aufführung möglicherweise mal in Russland sichtbar sein? Kann es überhaupt gezeigt werden? Ist noch völlig offen. Wir wissen ja, dass Serebrennikows Zensur im Wesentlichen eigentlich über dieses merkwürdige kafkaeske Verfahren läuft, während Ren Hang direkt zensiert worden ist. Seine Webseiten sind einfach immer wieder vom Netz genommen worden von der Obrigkeit in China. Also es ist ganz, ganz merkwürdig zu sehen, dass hier eine russische Produktion in Frankreich rauskommt und man überhaupt noch nicht weiß, ob sie jemals in Moskau gezeigt werden kann.
Outside, so heißt diese neue Produktion des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikow, uraufgeführt heute in Avignon und für uns gesehen von Eberhard Spreng. Wir beide sprechen uns am kommenden Donnerstag wieder zur nächsten Premiere in Avignon. Ansonsten geht das Festival noch weiter bis zum kommenden Dienstag. Ganz herzlichen Dank erstmal.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In Kassel, mitten in der Stadt, hat sich heute für einen Tag ein aggressives Wolfsrudel niedergelassen. Dort, wo vor ein paar Monaten noch der Documenta-Obelisk von Olo Ogi bestand, am Königsplatz, da erinnerte der Bildhauer Rainer Opolka mit seiner Straßenkunstaktion an den Anfang Juni bei Kassel mutmaßlich von einem Rechtsradikalen getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Ein Mahnmal gegen Hass und Gewalt sollen seine Wölfe sein, mit denen er seit 3 Jahren durchs Land tourt. 8 von 80 stellte er heute auf den Königsplatz. Ludger Fittkau hat sie besucht und dort auch den Brandenburger Künstler getroffen.
Ich traue hier um Walter Lübcke und ich protestiere gegen Hass und Gewalt.
Der Bildhauer Rainer Opolka hat 8 überlebensgroße Bronzewölfe auf dem zentralen Kasseler Königsplatz aufgestellt. Die Tiere strecken sich zumeist auf 2 Beinen, den Vorbeigehenden entgegen. Einige flößen als Mischwesen aus Wölfen und Menschen Furcht ein. Manche der gruselig aggressiven Figuren tragen Waffen. Rainer Opolka.
Der Spitzname von Hitler war Wolf. Sein Schäferhund hieß Wolf. Himmler hat die Werwölfe gegründet. Hitler lebte in der Wolfschanze. Und Goebbels hat eine programmatische Rede gehalten. Wir sind die Wölfe und müssen sie zerfleischen. Also der Wolf ist die Selbstzuschreibung der Neonazis und der Nationalsozialisten.
Viele Passantinnen und Passanten bleiben bei dem Wolfsrudel auf dem klassischen Documenta-Spielort in Kassel stehen. Einige sind eigens zu der Straßenaktion gekommen. Der Schock angesichts des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor anderthalb Monaten ist manchen noch deutlich anzumerken.
Ich kenne Herrn Lübcke auch persönlich und von daher ist es für mich schon ein Anliegen. Man kann es nicht begreifen.
Nein, das kann man nicht begreifen, das ist richtig. Aber man muss dagegen was unternehmen. Man darf die gar nicht erst groß werden lassen.
Und ich glaube, die Menschen, die das mitgemacht haben, die Zeit damals, ja, müssen Hass haben auf die.
Die Stimme der Frau erstickt in Trauer um Walter Lübcke und in Wut auf die Täter, die nach allem, was man Stand heute weiß, wohl aus der seit langem etablierten rechtsradikalen Szene Nordhessens kommen. Eine Szene, die aus Sicht vieler Kasselerinnen und Kasseler auch stärker in den NSU-Mord an Halit Yozgat im Jahr 2006 verstrickt war, als bisher bekannt wurde.
Also wir hatten schon das Gefühl, dass das so ein bisschen nachlässig auch behandelt wurde und dass viele Fragen offen waren.
Die nordhessischen Rechtsextremen versuchen auch heute, etwa im Fußballstadion, Nachwuchs bei Jugendlichen zu rekrutieren. Dabei haben sie immer wieder Erfolge. Die Kunstlehrerin Rosemarie Henninghausen erzählt am Rande der Wolfskunstaktion, dass sie selbst einmal in einem Dorf in einer ländlichen Region südöstlich von Kassel von rechtsextrem denkenden Schülern gemobbt worden ist.
Also ich habe einen Kunstkurs gegeben und habe dann halt so ein bisschen auch über Kunst im Dritten Reich gearbeitet und dann wurde Hitler hat so tolle Bilder gemalt und solche Sachen, ne? Und weil ich das dann halt nicht so mitgetragen habe, ja, die haben mich gemobbt.
Mobbing gibt es in Kassel auch schon seit längerem gegen weltoffene Kunst. Eine kleine Gruppe der inzwischen als verfassungsfeindlich eingestuften rechtsextremen identitären Bewegung startete während der letzten Documenta 14 im Jahr 2017 zwei Protestaktionen gegen die Flüchtlingspolitik. Und die AfD im Kasseler Stadtparlament machte so lange Stimmung gegen den Documenta 14-Obelisken von Olo Ogibe, bis der vom zentralen Königsplatz verschwand. Genau von der Stelle übrigens, auf der heute die Wölfe aufgebaut wurden. Daran erinnerte eine Kasselerin, die ungenannt bleiben will.
Was ich ja eben auch hier in Kassel erlebt habe, dieser Obelisk, der jetzt in der Treppenstraße steht, der stand ja hier. Und dann sah man eben so viel Flüchtlinge, die sich da drumherum gesetzt haben. Und er war ja auch in entsprechenden Sprachen. Also ich habe gedacht, das ist genau richtig für diese Stadt. Und dann hat man ja eben auch in der Zeitung gelesen, dass die AfD-Parteileute ja so lange gehetzt haben eben auch. Die wollten ja den Obelisken ganz weghaben, dass es keine Willkommensstadt ist. Und da meine ich schon, dass auch durch Worte, dass man da schon vieles zerstören kann, ja.
Ein Geschichtslehrer, der sich das Wolfsrudel auf dem Königsplatz genau anschaut, vermisst einen bestimmten inhaltlichen Aspekt auf den Transparenten, die der Bildhauer Rainer Opolka rund um die Bronzestatuen platziert hat.
Ich finde die Ausstellung sehr wichtig, auch mit dem Bezug auf Walter Lübcke und auch auf die Bundeskanzlerin, die ja auch immer unter Polizeischutz steht. Also der Mord an Walter Lübcke ist jetzt der wichtige Mord, aber es sind auch viele Menschen vorher in den letzten 30 Jahren nach der Wiedervereinigung zu Tode gekommen durch rechtsextremistische Gewalt, über 200. Und da müsste man auch Bezug nehmen. Das ist wichtig. Das fehlt mir bei der Ausstellung.
Im September wird das indonesische Künstlerkollektiv Ruan Grupa in Kassel die konkrete Vorbereitungsphase für die Documenta 15 starten. Bei der Kunstaktion des Bildhauers Rainer Opolka war die Erwartungshaltung zu spüren, dass Ruan Grupa sich mit dem Lübcke-Mord auseinandersetzen sollte.
Ich glaube, das werden die machen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass sie sich informieren.
Ich weiß es nicht, ob das deren Thema ist. Also könnten die, aber müssen die auch nicht.
Wobei kommen die denn da dran? Nein, nein, das haben sie mit zu berücksichtigen.
Stimmen von Bürgern in Kassel und wie aktiv der Widerstand gegen rechte Hetze dort tatsächlich ist, wird sich auch am kommenden Samstag zeigen. Da planen Rechtsextreme eine Demonstration durch die Stadt, ausgerechnet am 75. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Hitler. Die Stadt Kassel will das verbieten. Noch ist unklar, ob das gelingt. 11 Gegendemonstrationen sind bereits angemeldet.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es ist eine hochkarätige Kunstsammlung, die seit der Nachkriegszeit zu den Beständen des Landesmuseums und des heutigen Sprengelmuseums Hannover gehört, die Sammlung Döbicke. Ursprünglich wollte man schon vor 5 Jahren Forschungsergebnisse zu dieser Kunstsammlung vorlegen, denn man vermutet, dass sich darin zahlreiche Werke NS, verfolgungsbedingt entzogener Kunst, befinden. Doch dann wurde die berühmte Sammlung Gurlitt in München gefunden, der sogenannte Schwabinger Kunstfund, und daraufhin das Thema Provenienzforschung an deutschen Museen nochmal neu aufgerollt. Jetzt aber präsentiert das Sprengel-Museum Hannover endlich seine Ausstellung mit Bildern aus der Sammlung des Berliner Immobilienhändlers Konrad Döbbecke. Wenig weiß man über diese Werke, umso besser, dass unser Kunstkritiker Carsten Probst sie bereits sehen konnte. Schönen guten Abend, Herr Probst.
Ja, hallo.
Was für Arbeiten gehören denn zur Sammlung Döbbecke?
Also insgesamt sind es 114 Kunstwerke, die Döbbecke kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs unter anderem von Max Liebermann, Ernst Ludwig Kirchner, Lovis Corinth oder Edvard Munk zusammengestellt hat, dann ans Landesmuseum Hannover verkauft hat. Durchweg, muss ich nach dem ersten Durchgang sagen, qualitativ absolut hochstehende Werke. Sie haben zum Beispiel von Max Liebermann eins von seinen Sportbildern, Tennis am Strand, oder ein bekannter Porträtkopf von Alexej Jawlensky von 1912, Turandot II, der auch heute zu den wichtigen Teilen in der Sammlung des Sprengelmuseums gehört. Und insgesamt würde man sagen, der Schwerpunkt liegt auf Gemälden des deutschen Impressionismus und des Expressionismus, insgesamt eher kleinere oder Mittelformate, aber eben ganz ausgesuchte Qualität.
Lange wurde ja nicht nach einer möglichen heiklen NS-Belastung der Bilder gefragt. Warum eigentlich so lange nicht?
Ja, das hängt so ein bisschen mit den Umständen zusammen. Wir haben in Hannover zunächst ja die großen Verluste im Zweiten Weltkrieg gehabt, während des Zweiten Weltkriegs bzw. während des Dritten Reiches, des sogenannten, wo zunächst entartete Kunst aus diesen Sammlungen beschlagnahmt wurde, wie sie damals hieß. Diese Verluste hat man dann nach dem Krieg aufzufüllen versucht oder zu kompensieren versucht, indem man Sammlungen angekauft hat. Und damals hat man eben noch nicht so genau hingeschaut wie heute. Und lange Zeit war dieser Sammler Karl Döbbecke einfach auch überhaupt nicht bekannt. Es war überhaupt nichts von ihm herauszufinden. Und auch das macht es bis heute schwierig. Hören wir dazu vielleicht ganz kurz die Provenienzforscherin am Sprengelmuseum Hannover, Annette Baumann, die sich eben in den letzten Jahren mit dieser Sammlung intensiv befasst hat.
Die Hauptschwierigkeit bei der Erforschung der Sammlung liegt darin, dass wir keinen privaten Nachlass der Familie oder des Sammlers, Händlers Konrad Döbbecke zur Verfügung haben für die Forschung. Wir haben nur die Schriftverkehre, die sich auch in öffentlich zugänglichen Archiven befinden, hier im Staatsarchiv Hannover als auch im Stadtarchiv Hannover. Darüber hinaus müssen die einzelnen Werke beforscht werden.
Jetzt klingt das so, als wäre das eine sehr mühsame Arbeit gewesen. Was hat man denn herausgefunden?
Ja, die Arbeit ist sehr mühsam. Vielleicht fängt man erstmal mit den Dingen an, die man weiß und die auch klare Indizien für eine NS-Belastung dieser Sammlung darstellen. Das beginnt also mit Ferdinand Stuttmann, dem damaligen Direktor des Landesmuseums in Hannover, der den Ankauf der Sammlung 49 ja eingefädelt hat. Stuttmann war aber 1933 schon sehr frühzeitig Mitglied der NSDAP und er war auch in dieser Zeit des sogenannten Dritten Reiches aktiv an der Aussonderung von beschlagnahmten jüdischen Kulturgut und der sogenannten entarteten Kunst aus Museen in Hannover beteiligt. Und dann eben kurz nach Kriegsende wurde er wieder als Direktor des Landesmuseums eingesetzt und hat da offenkundig alte Seilschaften auch wirken lassen. Also diese Ankäufe sollten überwiegend Kriegsverluste kompensieren. Aber dann gibt es auch eine Korrespondenz mit Konrad Döbbecke, der dann auch zum Beispiel Stuttmann den Rat gegeben hat, das eine oder andere Werk jetzt bitte nicht vor der Verjährungsfrist zu zeigen, weil sonst, Zitat, irgendein Herr Silberstein es wiederhaben will. Und man hat dann eben nach und nach seit ungefähr 2007 zahlreiche Versuche unternommen, mehr über diesen Sammler zu erfahren. Aber es ist eben, wie in dem O-Ton auch schon gesagt, sehr, sehr hart, überhaupt an Archivdaten, an Fakten heranzukommen, weil viele private Archive auch offenkundig während des Krieges zerstört wurden.
Das bedeutet also, es gibt zwar jede Menge Indizien, aber so wirklich schlaghaltige Beweise, Nachweise gibt es bislang nicht.
Gibt es bislang nicht. Also dazu zählen zum Beispiel, was man so braucht für die historische Forschung, irgendwelche Kaufbelege, Verträge, Geschäftsunterlagen, Quittungen, Herkunftsnachweise. Ich will Ihnen mal kurz zwei Beispiele nennen, wo das wirklich fast quälend deutlich wird, dass man eigentlich nur denken kann, ja, es ist so wahrscheinlich, dass es da irgendeinen Hintergrund gibt, aber richtig nachweisen kann man es nicht. Also nehmen wir ein Beispiel, Lovis Corinth, von dem es einige Werke in dieser Sammlung gibt. Nach dem Tod 1926 des Künstlers wurde eine große Retrospektive in Berlin ausgerichtet und dort wurden viele private Sammler als Leihgeber genannt, in diesem Zusammenhang auch jüdische Sammler. Also da gibt es zum Beispiel ein Porträt Lovis Corinth von seiner Tochter, jetzt in dieser Sammlung Döbbige, Wilhelmine mit Katze von 1924. Die stammt nach der Provenienzgeschichte von einem Wiener Galeristen Justin Tannhäuser, der 1937 dann als Jude in die USA emigrieren musste. Auf der Rückseite des Bildes ist dann als Besitzer der Geschäftsassistent von Tannhäuser Paul Römer verzeichnet. Und wie es dann von Tannhäuser an Römer und von Römer an Döbbige gelangt ist, darüber gibt es keine Unterlagen. Oder ein Blumenstillleben, noch grausamer diese Geschichte, von einem Sammler namens Fritz Rosenberg in Berlin, dessen Schicksal sich bis zu seiner Ermordung im Vernichtungslager Sobibor 1943 dann verfolgen lässt. An seine Erben wurden nach dem Krieg dann schon zahlreiche Vermögensstände zurückgegeben, aber dieses Bild von Corinth, das sich eben jetzt in der Sammlung Döbbige befindet, das taucht in keiner Auflistung seiner Vermögenswerte auf. Also es ist so wahrscheinlich, dass es zu diesem Eigentum der Familie Rosenberg gehörte, aber es lässt sich eben nicht nachweisen.
Was heißt denn das jetzt für das Sprengelmuseum Hannover, für den Umgang mit dieser Sammlung in Zukunft?
Ja, darüber habe ich auch mit Carina Plath gesprochen, die am Sprengelmuseum eben die Abteilung Malerei und Zeichnung leitet. Natürlich kann man mit so einer grausamen Belastung dieser Sammlung nicht einfach so alltäglich weitermachen. Man muss sich dazu verhalten. Sie sagt, man werde jetzt nächstes Mal alle Bilder und Forschungsergebnisse online stellen, also über die Ausstellung hinaus, und berät derzeit gerade das weitere Vorgehen. Zum Beispiel ist denkbar, dass man eine gesonderte Präsentation in einem kleineren Saal macht mit den wirklich sehr wahrscheinlich belasteten Werken. Das hat man vor Jahren schon mal gemacht mit gefälschten Bildern. Also das könnte ein Vorbild sein. Klar ist in jedem Fall, das Museum muss sich dazu verhalten, weil die Lage natürlich sehr, sehr viel drängender, sehr, sehr viel unmittelbarer noch erscheint als bei der Sammlung Gurlitt.
Also transparent machen steht an erster Stelle.
Das ist das Gebot der Stunde, würde ich sagen, und das sieht das Museum eigentlich auch so.
Die Ausstellung Verfemt gehandelt, die Sammlung Döbbige im Zwielicht von Corinth bis Kirchner im Sprengelmuseum in Hannover, die hat für uns Carsten Probst besucht. Zu sehen ist sie bis zum 17. November. Herr Probst, vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kürzlich zu Ende gegangene Erfolgsserie Game of Thrones ist für die Rekordzahl von 32 Emmys nominiert worden. Das Fantasy-Epos übertraf damit den Allzeitrekord der Polizeiserie NYPD Blue, die im Jahre 1994 27 Mal für die begehrten US-Fernsehpreise nominiert worden war. In den Comedy-Kategorien kommt die sowohl bei Kritik als auch bei Publikum beliebte 50er-Jahre-Amazon-Serie Die wunderbare Mrs. Maisel auf 20 Nominierungen. Verliehen werden die Emmys am 22. September. Der Schauspieler Maximilian Krückel ist tot. Er sei bereits am 22. Juni im Alter von 52 Jahren gestorben, das teilte seine Familie mit. Krückel spielte unter anderem in Fernsehserien wie Wildbach, Soko Kitzbühel und in der ARD-Krimireihe Polizeiruf 110 mit. Außerdem schrieb er eigene Geschichten und Drehbücher für Filme und TV-Serien, darunter Das Traumhotel oder Die Hüttenwirtin. Sozial engagierte sich Krückel im Kampf gegen Erbschleicher und er war Mitbegründer der Organisation My Sister Act. Akteure und Orte des NS-Widerstands in Berlin zwischen 1933 und 1945 können künftig auch auf einer App abgerufen werden. Ab dem kommenden Samstag bietet die Gedenkstätte Deutscher Widerstand auf der Berlin History App Geschichten über den Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 an. Mit exemplarischen Beispielen sollen Menschen im Widerstand vorgestellt werden. Unter Gedenktafeln in Berlin wird darüber hinaus an historisch bedeutsame Menschen, Orte und Ereignisse im Berliner Stadtraum erinnert. Am Samstag jährt sich das Attentat auf Hitler durch die Verschwörer um Oberst Klaus Schenkraf von Stauffenberg zum 75. Mal. Die Universitätsbibliothek Bern will 100.000 Bücher aus den Jahren 1700 bis 1900 digital zugänglich machen. Dazu wird die Bibliothek mit Google zusammenarbeiten und ab 2020 dem Unternehmen monatlich 5.000 Bände bereitstellen. Diese sollen dann von Google digital gescannt und bei Google Books online gestellt werden. Bisher hat Google rund 7 Millionen Bücher aus großen Bibliotheken digitalisiert und auf seiner internationalen Plattform frei zur Verfügung gestellt. Aus dem deutschen Sprachraum sind die Bayerische Staatsbibliothek und die Österreichische Nationalbibliothek Partner in diesem Programm.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Almada, das ist die portugiesische Stadt mit der gigantischen Christusstatue hoch über dem Fluss Tejo. Mit ihren insgesamt 113 Metern eine der höchsten Statuen der Welt. Hier im Westen des Landes trifft sich seit 36 Jahren immer im Sommer die Theaterszene zum Almada International Theatre Festival. Aber nicht nur hier, auch im benachbarten Lissabon finden dann Theateraufführungen statt. Petra Castell ist gerade zurückgekehrt aus Almada. Ich bin auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen, weil ich da auch gerne gewesen wäre. Was für ein Festival ist es denn dort?
Also so groß wie, sagen wir mal, Epidaurus oder gar Avignon ist es natürlich nicht. Es spielt in einer anderen Liga. Sie haben für 10 Tage oder etwas mehr als 10 Tage, fast 2 Wochen, ein Etat von etwas mehr als 500.000 Euro. Also da können die keine großen Sprünge machen. Aber immerhin über die Jahrzehnte, es ist ja jetzt die 36. Ausgabe gewesen. Über die Jahrzehnte haben sich da schon die Granden des europäischen Theaters die Klinke in die Hand gegeben. Von Peter Brook bis Peter Stein, Peter Zadek, Giorgio Strela, Luca Ronconi, Luc Bondy. Ja, also da können die schon mit was aufwarten, aber sie zeigen auch einheimische Produktionen.
Sie sagen, es ist nicht so groß wie Epidaurus oder Avignon, über das wir heute Abend ja auch schon berichtet haben. Werden denn auch selbst Produktionen hergestellt? Gibt es ein Etat dafür oder ist das eher tatsächlich ein Gastspiel?
Nein, es ist tatsächlich ein Gastspielfestival. Sie laden Gastspiele ein, haben aber erklärtermaßen auch keinen spezifischen Fokus oder so eine Überschrift. Sie zeigen wirklich alles vom klassischen Stadttheater, Sprechtheater über Tanz, Ballett bis hin zu einer Burlesque-Show, Flamenco-Burlesque-Show wurde da geboten. Es gab auch eine spanische Straßentheatertruppe, die so eine Feuershow veranstaltet hat. Also unglaublich disparat.
Das findet ja nicht nur in Almada statt, sondern auch auf der anderen Flussseite des Tejo in Lissabon. Jetzt habe ich schon rausgehört, es sind so unterschiedliche Formen, die man da sehen kann, dass es also sowohl im klassischen Theaterräumen vermute ich mal stattfindet, als eben auch, wie Sie sagen, Straßentheater, also überall.
Ja, also diese Produktionen der Theater in Lissabon und auch in Cascais und in Belém, die zeigen innerhalb des Festivals einfach auch nochmal ihre Repertoireproduktionen. Und auch das Stadttheater in Almada. Almada hat ein eigenes Stadttheater, das auch der Träger dieses Festivals ist. Und dafür brauchen sie natürlich manchmal auch die Räume, aber auch für große Gastspiele. In diesem Jahr war ja das alles überstrahlende Highlight. Das Gastspiel von Isabelle Huppert in der Produktion von Bob Wilson, Mary Said What She Said, das war ja jetzt in Paris gerade erst herausgekommen.
Haben wir auch berichtet,
haben sie bestimmt, Trauber berichtet, ganz sicher. Und dann war es in Wien bei den Festwochen und jetzt eben in Almada. Aber da ist das Theater natürlich viel zu klein, das Stadttheater. Da ist man dann ausgewichen auf das wirklich sehr beeindruckende Kulturzentrum im Lissabonner Stadtteil Belém.
Und neben Isabelle Huppert, was natürlich sehr hochkarätig ist, was gab es sonst für Produktionen in diesem Jahr?
Jan Lauwers war mit der Neat Company da. Mich hat das nicht ganz so überzeugt, aber für das dortige Publikum war das ein Ereignis, ein bejubeltes Ereignis. Eine Besonderheit war aber auch ein Gastspiel aus Frankreich, aus Besançon, vom dortigen Centre Dramatique. Nach Amour Impossible hieß das Stück, eine Romanadaption. Und das war deshalb so besonders, weil es geht um eine Mutter-Tochter-Beziehung, um Inzest, um den Missbrauch der Tochter und was es für die Beziehung zur Mutter gemacht hat. Und die Protagonistin waren eben 2 Stars des europäischen Theaters und Kinos, nämlich Bulle Ogier und Maria de Medeiros. Und das war ein Heimspiel, weil Maria de Medeiros stammt aus Almada. Sie ist dort geboren und ihre Schwester ist sogar die Bürgermeisterin. Die war natürlich da und der Vater war auch im Publikum. Und insofern war das natürlich schon ein herausragendes Ereignis für das Publikum dort.
Wenn Sie sagen, es sind auch einheimische Produktionen zu sehen, lässt sich denn da vielleicht ein Themenschwerpunkt ausmachen? Also Themen, die die portugiesischen Theaterleute besonders beschäftigen?
Konnte ich nicht ausmachen. Die spielen erstaunlicherweise viel Klassiker. Strindberg habe ich da gesehen auf Portugiesisch, Brecht, Furcht und Elend des Dritten Reiches auf Portugiesisch in einer Produktion eines Lissabonner Theaters. Das Festival will das auch erklärtermaßen nicht, so einen Fokus, so einen thematischen Schwerpunkt, weil sie sagen, unser Publikum ist so breit gestreut und so nah frei nach Goethe, wir vielen etwas bringen, wird manchem etwas bringen. Sie wollen wirklich alle bedienen und erreichen und das ist vielleicht auch eine Besonderheit von diesem Festival, auch wenn es jetzt nicht mehr nur auf den Ort Almada kapriziert oder fokussiert ist, aber es wird eben getragen von diesem Stadttheater und seinem Publikum und das hat eigentlich mal dieses Theater und dieses Festival begründet durch ihre Jahresabonnements. Der Begründer vom Theater und Festival, Joaquim Benite, ein Kommunist, ein kulturpolitischer und auch politischer Aktivist gegen die damals noch herrschende Junta, gegen die Diktatur, hat dann nach der Nelkenrevolution 1974 ganz bewusst gesagt, wir gehen mit unserer Truppe aus Lissabon weg, wir gehen rüber in diese Werftarbeiterstadt. Die hat keine Kultur, die hat kein Theater, die braucht es dringender als Lissabon. Und dort hat man sich ein Publikum erobert, die durch ihre Jahresabonnements das Theater und dann später auch das Festival getragen haben. Und viel später erst sind Subventionen vom Staat, von der Stadt Almada dazugekommen. Und das merkt man bis heute. Also das ist wirklich eine zivilgesellschaftliche Institution, kann man sagen.
Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen, weil man kennt ja Portugal tendenziell eher als ein Land, wo wenig in kulturelle Förderung gesteckt wird. Dass das Festival jetzt also 36 Jahre schon überlebt, das ist sozusagen ein Akt des Widerstands und des bürgerlichen Engagements
auch? Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Es ist natürlich auch ein bisschen ein ökonomisches Wunder, dass sie das immer wieder erreichen, jedes Jahr mit wenig Geld so viel hervorzuzaubern. Aber es wird eben tatsächlich getragen von den Bürgern und ihren Abonnements und dem Kartenverkauf. 70% des Publikums kommt tatsächlich aus Almada, kommt aus diesem Kreis der Abonnenten. Es gibt natürlich durch diese internationalen Kontakte, die man entwickelt hat, immer wieder auch Partner und Freunde und Unterstützer auch aus dem Ausland, die auch regelmäßig kommen. Auch Kritiker, Journalisten aus Spanien, aus Italien. Aber letzten Endes ist es tatsächlich, sind es die Almadenser selber, die das tragen. Und die Lissabonner haben manchmal Schwierigkeiten, an Karten zu kommen.
Oh, das ist ja interessant, weil ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, Almada ist ja eigentlich auch wie Lissabon, besonders in den Sommermonaten, sicherlich auch so ein bisschen so ein Hotspot für Touristen. Sind die auch angesprochen mit diesem Festival oder nimmt man die so mit, wenn sie kommen, aber man zielt nicht direkt auf sie?
Also es wird überall groß plakatiert, das ist mir auch aufgefallen, wirklich an den Autobahnen überall riesige Plakate, die Programme liegen überall aus, auch in den Touristenbüros und so weiter. Aber mein Eindruck war jetzt nicht, dass die Touristen da jetzt groß davon angesprochen werden und da in nennenswerter Anzahl.
Petra Castell über das Almada International Theatre Festival in Portugal. Und falls Sie dort in der Nähe sind und uns hören, dann haben Sie nur noch kurz Zeit, nämlich bis Donnerstag, um das Festival für sich zu entdecken. Am Donnerstag geht es zu Ende und Petra Castell reist auf Einladung des Festivals. Herzlichen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Nachricht erreichte uns. Am Abend, der südafrikanische Sänger Johnny Clegg ist tot. Er starb im Alter von 66 Jahren. Und wenn Sie jetzt beim Namen Johnny Clegg die Achseln zucken, dann hören Sie den Nachruf von Jana Gent. Er beginnt mit einem Lied, das den Musiker 1980 bekannt gemacht hat und das später auch zum Soundtrack des Oscar-prämierten Films Rain Man gehörte.
Das ist der Song, von dem Johnny Clegg selbst sagte, er sei sein Lieblingslied. Seine Musik insgesamt aber ging um die ganze Welt. Er war der Revoluzzer mit Gitarre. Nicht umsonst der weiße Zulu genannt. Mein Stiefvater war Journalist und nahm mich in die Townships mit. Da war ich so 9, 10 oder 11. Ich liebte die Energie dort, das Leben, die Farben, die Struktur, die Offenheit der Townships. Jedes Mal, wenn wir dorthin gingen, hat das meine Sinne überfordert.
Oversensory experience.
Jonathan Clegg wurde 1953 in England geboren. Seine Eltern trennten sich aber früh und seine Mutter ging mit dem zweijährigen Johnny in ihre Heimat Simbabwe zurück. Als sie einen südafrikanischen Journalisten heiratete, kam ein weiterer Umzug. Und so kam Johnny nach Johannesburg. Als Teenager trieb er sich in Townships herum, die eigentlich für Weiße verboten waren. Er lernte die Sprache der Zulus, ihre Lieder und ihre Tänze.
At the age of 14, I was introduced to Zulu street guitar music.
Als ich 14 war, lernte ich die Straßengitarrenmusik der Zulus kennen. Meine Mutter war Jazzsängerin und wann immer ich in meinem Zimmer probte, klopfte sie an meiner Tür und sagte, du machst mich wahnsinnig, das ist wie chinesische Folter. Johnny Clegg lehrte tagsüber an der Universität und trat abends in Townships auf. Er gründete Bands, die Yuluka und Savuka hießen und in denen Musiker aller Hautfarben zusammenspielten. Er nannte den Stil selbst Crossover. Dabei vereinten sich westliche Popmusik mit Folk und den Rhythmen und Gitarrenklängen der Zulus. Er machte Weltmusik in Südafrika, noch bevor dieser Begriff Mode wurde. Manawa, la, la, la. Öfter wurde Clegg vor Gericht gestellt, weil er gegen die Rassengesetze der Apartheid verstoßen hatte. Geradezu hartnäckig hat er an seinem Ruf gearbeitet, dem des Weltmusikers mit politischem Biss. 1987 schrieb er das Lied Asimbonanga, das in Südafrika verboten war.
Asimbonanga, Asimbonango Mandela.
Es war das erste Lied in Südafrika, in dem ganz offen die Freilassung von Nelson Mandela gefordert wurde. Umso überraschter war Clegg selbst, als er 12 Jahre später ein Konzert in Frankfurt gab. Da lief nämlich Mandela höchstpersönlich auf die Bühne, während Clegg Asimbonanga spielte. Warum denn keiner tanze, fragte Mandela, spielt das Lied doch noch einmal.
I don't see much movement at the back there, you know? I would like us to join. Let's just repeat it.
Johnny Clegg hatte viele Facetten. Er engagierte sich bei Hilfsorganisationen und gründete eine Recyclingfirma. 35 Jahre lang war er im Musikgeschäft und er blieb ein bescheidener Musiker, obwohl er international erfolgreich war. 2015 wurde bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert und außergewöhnlich lange hat er dagegen angekämpft. Zweifellos wird Johnny Clegg auch nach seinem Tod eine Legende Südafrikas bleiben. Er hinterlässt seine Frau und 2 erwachsene Kinder. Eines davon, Jesse Clegg, ist seinem Vater ins Musikbusiness gefolgt, wenn auch mit einem ganz anderen Stil. Im vergangenen Jahr noch standen sie bei der Abschiedstour gemeinsam auf der Bühne und Johnny sang, was sein Sohn für ihn geschrieben hatte.
I've been looking for a brighter day. I've been looking for the words to say, oh well. It's hard to even.
Applaus für den letzten Auftritt des Crossover-Meisters und Weltmusikers Johnny Clegg. Heute ist er im Alter von 66 Jahren gestorben.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das Leben kann so einfach sein, wenn man es durch Slavoj Žižeks Augen betrachtet. Nie gab es so wenige Kriege. Selbst in den Ländern der Dritten Welt geht die Armut zurück. Das Leben wird genauso weitergehen wie bisher und für die meisten von uns wird es sogar besser werden, prophezeit er einfach mal im Aufmacher der Tageszeitung Die Welt, um ein paar Zeilen weiter die Linken in die Schämt-euch-Ecke zu stellen. Die einzige Überlebenschance für die radikale Linke und ihre Vision der Notwendigkeit eines radikalen Wandels besteht darin, eine neue apokalyptische Bedrohung heraufzubeschwören. Und da es ja allen prima geht, macht die radikale Linke jetzt eben auf Öko, oder wie es Žižek ausdrückt, die Klimaschutzbewegung von heute ist wie eine Melone, außen grün, innen rot. Um ein Minimum an Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten, muss jede schlechte Neuigkeit als Indiz für die bevorstehende Katastrophe gelesen werden. Hier ein schmelzender Gletscher, da ein Tornado, eine Hitzewelle irgendwo auf der Welt. Die Rechtsaußen bekommen vom Lieblingsphilosophen der Welt allerdings auf ähnliche Weise ihr Fett weg. Hier eine Vergewaltigung durch einen Einwanderer, da eine Schlägerei unter ihnen. All das wird als Zeichen einer bevorstehenden Katastrophe gewertet. Kurz gesagt, die neue Rechte hat ihre eigene apokalyptische Vision, so Žižek. Und warum das so ist, erklärt er sich einfach mit Sigmund Freud. Etwas in uns widersetzt sich einem zu viel des Glücks und unser größter Genuss ist auf die eine oder andere Art und Weise stets mit Schmerz verbunden. Da macht es sich die Taz schon schwerer. Ursache dafür ist mal wieder Donald Trump, der per Twitter fragte, warum bestimmte demokratische Abgeordnete nicht dahin zurückgehen, wo sie herkommen. Daraufhin erklärten die deutschen Zeitungen umgehend, 3 der 4 gemeinten Demokratinnen mit Migrationshintergrund seien doch in den USA geboren, schreibt Helena Wehrhahn in der Taz. Aber in Deutschland werden so häufig Menschen genannt, die nicht weiß sind, so Wehrhahn. In den USA, wo bis auf die Ureinwohnerinnen alle einen Migrationshintergrund haben, ist der Begriff völlig unsinnig. Stimmt, denn selbst Donald Trump hat ja einen Migrationshintergrund und könnte zur Not in die Pfalz zurückkehren, falls es ihm in Amerika mal nicht mehr gefällt oder ihn eine zukünftige dunkelhäutige demokratische Präsidentin dazu auffordert. Das Leben kann schon schwierig sein, es sei denn, es wird im Computer hergestellt, wie Tobias Kniebe in der Süddeutschen Zeitung schwärmt. Man muss sich selbst immer wieder daran erinnern, all diese sehr konkreten, plastischen, sinnlichen, beinahe greifbarer wirkenden Dinge, die man in dieser neuen Version von Disneys König der Löwen bestaunen kann, haben tatsächlich nirgendwo auf der Welt existiert, weder in Afrika noch anderswo. Die Geschichte vom zukünftigen Löwenkönig Simba und seinem bösen Onkel Scar klingt auch in dieser animierten Version nicht schlauer, ist aber offensichtlich ein Sehgenuss. Es ist, als hätte Bernard Shimek, David Attenborough oder Alistair Fothergill, die legendären Tierfilmer, endlich den Tarnumhang ihrer Träume ersonnen, mit dem sie sich unsichtbar und unhörbar in die Herden und Rudel hineinbegeben können. Schwärmt Kniebe, und Friedhof Küchemann von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fügt hinzu: Tatsächlich wäre man angesichts der Zeit, die sich der Film für possierliche Szenen jenseits der Handlung lässt und auch in vielen Spannungsmomenten nicht überrascht, eine tiefe, besonnene Stimme aus dem Off von Raub- und Beutetieren sprechen zu hören. Wie viel Kohlenstoffdioxid diese computeranimierten Tiere verbraucht haben, ist in keiner Kritik zu lesen. Dafür warnt Henrik M. Broder von der Welt aus rein ökologischen Gründen vor folgenden Filmen. Ein Think Tank namens The Shift Project hat ausgerechnet, dass durch Online-Pornografie weltweit so viel Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird wie in Rumänien. Wir raten daher, nicht nur aus rein ökologischen Gründen, zur realen Liebe.
Ein Rat, dem ich mich gerne anschließe, das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Ich wünsche eine gute Nacht, möglichst ohne das, was Frau Vance hier noch besingt, Hard Work. Tschüss, machen Sie es gut.